Willkommen beim Podcast der Exa Ice Fighters Leipzig.
Der Podcast, der euch eure Mannschaft näher bringt.
Spieler, Verantwortliche und Fans.
Dann herzlich willkommen, Sven, zu unserer zweiten Folge vom Exa Ice Fighters Podcast. Ich freue mich jetzt auf den Trainer quasi hier zu haben. Die Fans freuen sich sicherlich auch, dass sie dir zuhören können. Kann man gleich mal anfangen mit der ersten Frage. Wie bist du denn zu den Ice Fighters gekommen? Wo hast du denn das erste Mal davon gehört, dass das jetzt so ein anderes Projekt ist von der Vorgängermannschaft? Hast du wahrscheinlich auch gehört gehabt. Wie bist du das erste Mal auf die Ice Fighters aufmerksam geworden?
Aufmerksam geworden eigentlich durch einen Freund, der mich gefragt hat, ob er meinen Namen ins Spiel bringen darf. Der André hatte damals mit Weiden ein Spiel ausmachen wollen, ein Vorbereitungsspiel, und mit dem dort Verantwortlichen über Trainer geredet, nachdem Mannix Wolf oder der Abgang von Mannix Wolf hier klar war. Und ja, der hat dann meinen Namen ins Spiel gebracht, weil André auch auf der Suche war nach einem anderen Trainer. Der wollte nicht so einen Alteingesessenen haben. Und so kam der erste Kontakt zustande.
Okay, also quasi, und da hast du ja mit deinem Profil, das ist ja auch schon ein bisschen besonders, weil du jetzt nicht so immer, also wenn man sich das so durchliest, was du alles gemacht hast, war das ja immer sehr bunt, würde ich mal behaupten. Das war jetzt nie nur, du warst Jugendtrainer, selber aber auch Spieler, der dann aber sich auch wieder selber nochmal im Trainerstatus nochmal als Spieler eingebracht hat und dann aber Jugendmannschaften trainiert hat und ja dann aber auch wieder quasi irgendwo im Erwachsenenbereich war. Also du machst ja auch jetzt genau das bei den Ice Fighters, dass das nicht nur so, wie man sich es klassisch vorstellt, der Trainer ist, der das Mannschaftstraining leitet. Du machst da noch etwas mehr, würde ich behaupten.
Ja, ich glaube, dass das bei mir immer so ein Punkt ist. Ich kann nicht nur auf eine Stunde Training am Tag oder zwei Stunden Training am Tag warten, bis ich dann die Pylone hin und her schiebe. So, ich brauche irgendwie ein bisschen mehr zu tun. Und in meiner Vergangenheit war das einfach so, dass ich versucht habe, so viel wie möglich zu lernen und mich auf so vielen Ebenen wie möglich weiterzuentwickeln. Und ja, in Regensburg damals war das dann auch gar nicht anders möglich, als dass einer sehr viel macht. Und ich konnte da zum Glück sehr viel Erfahrung auf vielen verschiedenen Ebenen sammeln und versucht, die halt weiterzugeben. Und jetzt ist hier ja auch so, dass wir das Produkt Ice Fighters viel, viel vielfältiger und größer ist, als wir das noch darstellen können. Das heißt, wir versuchen auf vielen Ebenen wirklich viel zu machen, sind aber noch wenig Leute. Normalerweise bräuchtest du im sportlichen Bereich noch zwei, drei andere, die dort mithelfen und anschieben. Du bräuchtest im administrativen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich noch ein paar Leute. Das haben wir aber alles nicht, weil wir auch das Budget gar nicht dafür haben, uns so groß aufzustellen. Aber die Arbeit muss ja gemacht werden. Und ja, deswegen ist das immer so ein bisschen eine multifunktionale Geschichte.
Naja, ich sehe das ja, dass du dich auch um Sponsoren mitkümmerst und solche Geschichten. Also da ist ja immer kunterbunt alles mit dabei. Das ist aber auch dem geschuldet, glaube ich, oder was bei dir, glaube ich, ganz cool ist, so, wo ich sagen würde, hey, daher kommt's. Du hattest ja bei Regensburg auch mit Insolvenzprobleme, also diese Kohleprobleme hattest du ja quasi auf Vereinsebene sozusagen schon früh gelernt, dass das immer im Eishockey echt herausfordernd ist mit dem ganzen Geld.
Ich hatte das als Spieler leider ziemlich, oder nicht ziemlich oft, sondern exorbitant oft, dass die Vereine, wo ich gespielt habe, immer Sorgen hatten, überhaupt die Gehälter zahlen zu können. Ich habe 6, 7 Insolvenzen mitgemacht als Spieler. Und da bist du immer in der Abhängigkeit, weil wenn am Monatsende das Geld nicht kommt, dann wird es schon knifflig, den nächsten Monat zu bestehen oder dann die Rechnungen weiter zu bezahlen. Und da überlegst du dann als Spieler schon, das muss irgendwie anders gehen. Es muss irgendwie einen Weg geben, wie man das anders machen kann. Es ist aber schwierig. Es ist ja auch nicht nur Eishockey-typisch, andere Sportarten. Fußball funktioniert auch in der ersten und zweiten Liga gut, weil dort die Fernsehgelder da sind und die Übertragungsrechte und alles. Aber ab der dritten Liga ist es auch wirklich ein Kampf jeden Monat. Und deswegen ist das nichts Eishockey-spezifisches, aber es ist Profisport oder sportspezifisch. Man verkauft eine Show, und die zu verkaufen und am Laufen zu halten, ist einfach ein großes Stück Arbeit.
Da habt ihr aber auch echt coole Sponsoren, wie ich immer wieder finde, dass die quasi wirklich da, und auch alle, also auch alle Fans, alle Sponsoren, die sind ja da schon ein bisschen, ich finde nicht so ein klassischer Sponsor, dieses, ich gebe dir Geld und dafür druckt ihr mein Logo auf euer, sondern ich finde schon, dass da sehr viel auch Leidenschaft ist. Wenn ich so hinten im VIP-Bereich mit drin bin, merke ich schon, dass da sehr viel angeregt diskutiert wird auch, und dass sie da schon mit dem Herzblut auch dabei sind und nicht nur das Geld zahlen, um da ihr Ticket zu bekommen.
Ja, absolut. Wir haben viele Sponsoren, die gleichzeitig auch Fans sind, wie du sagst, die mit Herzblut dabei sind, die ja auch furchtbar gerne mit aufspringen und mit tanzen und singen und schreien und das wirklich leben. Und ich glaube, es gibt bloß zwei Möglichkeiten, warum du Sponsor bist. Das eine ist, du unterstützt das Ganze, weil du halt Fan bist, weil du emotional beteiligt bist. Und das andere, du machst Sponsoring, weil du halt wirklich irgendwas wiederhaben möchtest oder weil du dir daraus irgendeinen Mehrwert generieren möchtest. Und ich glaube, bei uns ist das schön, dass ein Großteil der Sponsoren einfach wirklich mit Herzblut dabei ist.
Habe ich auch bisher so empfunden. Die Fans auch, wenn man vom Herzblut redet, sind ja gefühlt oder auch ausgezeichnet die besten Fans der Liga, wie wir immer so schön sagen. Und das ist schon echt krass. Also da auch Unterschiede bemerkt oder fällt dir das noch im täglichen Arbeiten auch auf, wenn du sagst, so, oh, hier in Leipzig ist schon echt ein kleinen Tick anders als die anderen Stationen, die ich bisher hatte?
Man muss das... Ich glaube, es gibt auch andere Stationen, wo die Fankultur wirklich gut ist und wo man viele Fans hat und wo auch die Stimmung gut ist. Aber hier ist schon noch besonders, ich glaube, es gab so zwei, drei Situationen, die man an anderen Standorten nicht so erlebt. Alleine, ich kann mich erinnern, wir haben vor zwei, drei Jahren eine Saison gehabt, da haben wir 19 Mal in Folge das Eis als Sieger verlassen. Und danach plötzlich ein Loch gehabt, wo wir 10 Mal in Folge, also nagel mich nicht auf die Zahlen fest, aber so ungefähr war das, wo wir dann 10 Mal in Folge verloren haben. Und normalerweise wäre die Mannschaft beschimpft worden. Der Trainer wäre wenigstens einmal, wenn nicht sogar zweimal entlassen worden in der Zeit. Und bei uns war das so, dass wir am Mittwoch aufs Eis sind und das war noch im Zelt und plötzlich die Fankurve voll war und die Fans gesungen haben für die Mannschaft. Also ein unfassbar geiler Support, wo du einfach weißt, okay, die stehen hinter dir, solange du versuchst, deine Leistung zu bringen, solange du dieses Ice Fighters Eishockey wirklich auch lebst, stehen die Fans dahinter. Und das ist schon sehr besonders hier.
Das hast du ja auch letzte Saison, glaube ich, einmal gehabt. Da war auch irgendwie, da war auch eine gute Serie und dann hat man 4-5 Mal hintereinander verloren. Und eigentlich wurden dann die Fans erst richtig laut, aber im positiven Sinn. Und es war schon, ich glaube, das war dann die Niederlage gegen Krefeld oder so, wo man sagt so, ey, da würde jetzt eigentlich jeder pfeifen, gegen den Tabellenletzten zu verlieren. Aber die Fans haben da gnadenlos unterstützt. Fand ich auch echt einen guten Moment, wo ich auch sagte, ey, das sind Fans, wo man sich auf jeden Fall so wünscht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das, was ich gemeint habe. So, es gab mehr Momente, nicht nur dieses eine, aber das war so sinnbildlich, was dafür spricht, wie die Fankultur hier ist. Und ja, wir versuchen auch immer wieder was zurückzugeben davon. Wir wissen, dass wir da einen sehr, sehr großen Kredit haben bei den Fans und dass die lange wirklich für uns arbeiten, singen und tanzen und feiern. Und das ist schon wichtig. Und ja, unsere Aufgabe als Mannschaft ist, das Ganze dann wieder zurückzugeben. Ja.
Nochmal zurück zum Trainer-Dasein ganz kurz. Wie sind das so? Also quasi, wie war denn für dich der Übergang damals, als du Spieler warst, Spielertrainer und dann jetzt nur noch Trainer? Wo hast du da am meisten gelernt? Wie hast du dich selber weitergebildet? Also was hast du da genutzt so? Was gibt's denn da? Also was man sich, wenn man jemand sagen kann, hey, ich habe schon auch früher Eishockey gespielt, ich will mal Trainer werden. Wie hast du so deinen Schritt vom Spieler zum Trainer gemacht?
Oh Gott, eigentlich ist das eine lange Geschichte. Dadurch, dass mein Bruder Eishockey gespielt hat, und unser gemeinsamer Opa auch Eishockeyspieler war, philosophieren wir quasi eigentlich seit unserer Geburt über Eishockey. Und das ist so ein ewig schleichender Prozess, wo klar war, wir werden immer irgendwie im Eishockey verbunden sein. Ansonsten Weiterbildungen. Man kann Trainerscheine machen, man kann versuchen, sich so gut wie es geht im Internet weiterzubilden, so viele Spiele wie möglich anzuschauen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist Erfahrung. In der täglichen Arbeit und auch in den Spielen besondere Situationen einfach erleben. Ich glaube, solange ich noch Spielertrainer war, war das relativ einfach, weil ich zeitgleich zeigen konnte, was ich haben will, also den Einsatz und die Leidenschaft und keine Ausreden zu haben und so weiter. Das kann man dann vorleben. Wenn man dann nur noch Trainer ist, dann muss man das irgendwie so rüberbringen, dass die Spieler das machen und man kann dann gar nicht mehr eingreifen ins Praktische. Und das ist, glaube ich, immer mal wieder ein bisschen schwierig, aber ansonsten Trainer sein ist wie Lehrer sein. Du hast die Woche lang Zeit, das beizubringen oder das zu vermitteln, was du möchtest, die Mannschaft einzustellen und am Wochenende schaust du dann zu, ob es funktioniert.
Beim Spiel bist du ja eher auch der ruhige Typ, würde ich jetzt behaupten. Man hört dich selten rumschreien am Spielfeldrand. Du bist halt eher ruhig und nimmst die ruhigen Worte und probierst mit ruhigen Worten da durchzukommen. Bist du in der Kabine lauter oder... ist es dann so in der Öffnung, wie das Bild du zeichnest?
Ich glaube, dass die Lautstärke nicht so wichtig ist. Also ich bin definitiv eher ein ruhiger Trainer. Es liegt aber auch daran, dass ich, ich bin halt so. Also ich versuche authentisch zu sein und dann kann ich nicht wie Rumpelstilzchen an der Bande rumspringen, weil das bin ich einfach nicht. In der Kabine kann das schon mal lauter werden, aber wichtig ist, dass es deutlich ist. Also ich benutze in der Kabine auch andere Wörter, als ich bei der Pressekonferenz benutze, wenn es nötig ist. Aber am liebsten würde ich auch in der Kabine einfach was stehen sagen, Männer, alles gut, weiter so und wieder rausgehen. Mhm. Ja, ich glaube, jeder muss so seinen Weg finden. Jürgen Klopp ist einer, der könnte niemals ruhig stehen und ist dafür aber einer der weltbekanntesten und weltbesten Trainer überhaupt. Ich finde den super, ich könnte nur nie so sein. Jupp Heynckes hat genauso viel erreicht und gewonnen oder mehr noch und stand die ganze Zeit wie der General draußen an der Seitenlinie und hat sich gar nicht gerührt. Ich glaube, es ist wirklich egal, wie man ist, solange die Mannschaft weiß, worauf sie sich einlässt. Also ich glaube, schwierig wird es, wenn man mal so, immer anders ist. So, solange die Spieler wissen, wo es lang geht und wie der Trainer normalerweise agiert, ist, glaube ich, alles gut.
Wer sind denn da so deine Trainervorbilder? Dementsprechend, du gerade Jürgen Klopp und Heynckes erwähnt hattest, also kann aus dem Eishockey-Bereich sein, egal wo. Wer sind denn da so Leute, wo du sagst, finde ich schon, wie der seine Linie fährt, finde ich wirklich genial.
Ja, im Fußball weiß man es halt dadurch, dass man so sehr verbunden da ist und auch so, so extrem viele, viele Sachen im Fernsehen, im Internet lesen und sehen kann. Und von daher hat man da einfach mehr Infos. Für mich war so, ich hatte sehr, sehr viele verschiedene Trainer und habe versucht, mir aus jedem Einzelnen irgendwas rauszunehmen. Also es war immer irgendwas ganz Positives oder auch noch was Negatives dabei. Und ich glaube, wie gesagt, so die Erfahrung aus allem macht so ein bisschen aus.
Was erwartest du denn, also wie gehst du denn jetzt gerade mit der Situation, wie geht ihr denn so intern damit um im Team oder mit jetzt auch, du holst ja neue Spieler auch jetzt gerade ran, also ihr stellt ja trotzdem den Kader zusammen, mit nicht der ganz Prämisse, wo man weiß, wo man der nächste Saison, wann man anfängt so genau, das ist ja ungefähr alles noch, wie ist denn da im Moment die Stimmung, das interessiert ja wahrscheinlich die Fans, wie ist da die Sicherheit oder die dem Ganzen, wie man so jetzt dem gegenübersteht und wie stellt man Kader zusammen, wenn man nicht weiß, wann man anfängt?
Ja, wir müssen im Endeffekt verschiedene Szenarien im Kopf haben. Wir planen eine ganz normale Saison. Wann die dann anfängt, werden wir sehen. Ob die im September, Oktober, November, wie auch immer startet, können wir nicht beeinflussen. Wir müssen aber alles planen und wir müssen auch Plan B, Plan C in der Schublade haben, dass wenn die Saison sehr viel später oder gar nicht anfängt, wie wir dann weitermachen. Deswegen beim Sportlichen ist ganz einfach so, wir reden mit den Spielern, die wir behalten wollen oder die hierher kommen sollen und wir planen ganz normal eine Mannschaft, die von der Quantität so gut ist wie die letzte Saison. Das heißt, über 4 Reihen wollen wir bei jedem Spiel spielen können und deswegen brauchen wir einfach über 20 Spieler. Andere Mannschaften versuchen Geld zu sparen, weil es ja überall jetzt ein bisschen knapper wird und stellen dann bloß 3 Reihen zusammen. Aber so, wir glauben halt, dass das der falsche Weg ist. Dass wenn du später anfängst, musst du aber die gleiche Anzahl der Spiele in kurzer Zeit durchprügeln, dann spielst du permanent eine englische Woche und da brauchst du einfach 4 Reihen.
Das würde noch mehr Spiele nächste Saison geben als letzte Saison. Das ist ja auch noch, glaube ich, klar, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, dass das mehr Mannschaften in der Oberliga sind.
Ja, es ist eine Mannschaft im Endeffekt mehr. 2 sind raus, 3 sind gekommen. Aber das ist wirklich völlig egal, ob du jetzt das eine oder andere Spiel mehr hast. Wichtig ist halt, du hast nicht nur 2 Spiele pro Woche, sondern du wirst immer mal wieder auch dienstags oder mittwochs unter der Woche spielen müssen. Und das ist dann der Rhythmus, den du normalerweise aus den Playoffs kennst. Und auch da ist es besser, man hat 4 komplette Reihen und alle sind gesund. Und deswegen versuchen wir wirklich einen großen Kader aufzustellen. Wir werden trotzdem vorsichtig sein bei der Kalkulation, weil du ja einfach nicht weißt, wie viele Zuschauer werden zugelassen, wie viele kommen, selbst wenn frei ist, kann ja sein, dass die Zuschauer sagen oder dass einige sagen, okay, uns ist das trotzdem zu gefährlich, wir wissen nicht, ob wir da hingehen wollen. Es kann sein, dass Sponsoren nicht weitermachen oder erst weniger weitermachen und deswegen müssen wir halt gucken, dass wir auch beim Budget ein bisschen seriöser bleiben, ein bisschen weniger ausgeben, aber wir wollen trotzdem eine sehr, sehr gute Mannschaft aufstellen und bisher ist uns das sehr gut gelungen.
Was sind denn da so die Ambitionen? Das ist, finde ich, glaube ich, als Trainer immer so das Schwierigste, kann ich mir vorstellen. Was wollen wir nächste Saison machen? Wie wollen wir nächste Saison abschneiden, nachdem letzte Saison ja echt gut lief, wo ich sage auch, hey, da war viel drin, da wäre auch in den Playoffs noch einiges drin gewesen. Wie weit kommt man denn da und wie gibt man denn quasi solche, also die Erwartungen raus? Ich finde das so ganz interessant, einem Verein zu sagen, einem Trainer zu sagen, nächste Saison machen wir Platz so und so. Also da schürt man ja immer Hoffnungen, aber man will ja auch die Mannschaft befördern. Du willst ja nicht sagen, ja, wir wollen nächstes Jahr Hauptsache in der Liga bleiben. Das ist ja nicht das, was man dann ausstrahlen will.
Nein, das ist auch nicht unser Anspruch. Fakt ist, wir haben gesagt, wir wollen uns Richtung zweite Liga entwickeln. Heißt also, dass es für uns wichtig ist, Schritt für Schritt nach vorne zu gehen. Das ist nicht unbedingt immer der Tabellenplatz, wenn man sieht, wie andere Mannschaften aufrüsten und die letzten Jahre auch Spieler in die dritte Liga gekommen sind, aus der zweiten Liga, manchmal aus der ersten Liga. So, das Niveau steigt von Jahr zu Jahr und du hast im Norden und im Süden zusammen vielleicht 10, 12 Mannschaften, die alle den Anspruch, das Ziel haben, in die zweite Liga aufzusteigen. Ob du jetzt Erster oder Achter bist und gehst dementsprechend in die Playoffs auswärts oder zu Hause, ist eigentlich nur wirtschaftlich wichtig. Sportlich ist das wirklich scheißegal. Du musst zum Beginn der Playoffs wirklich bereit sein, um dann eine gute Rolle zu spielen. Und das ist so ein bisschen die Erwartung, die wir haben. Die Erwartung, was wir auch den Spielern versuchen zu vermitteln, ist, wir wollen Playoff-Spieler produzieren. Wir wollen in die Playoffs und wir wollen dort weit kommen. Und das ist so ein bisschen das Ziel. Also nicht sagen, okay, wir steigen auf und wir gucken jetzt mal nach der Scoring-Tabelle, wer sind die besten Torjäger und die besten Vorlagengeber, weil die können wir uns sowieso nicht leisten, sondern wir müssen gucken, dass wir das beste Team aufs Eis stellen. Und ich glaube, dass uns das jedes Jahr immer wieder ganz gut gelingt, so diese Mischung hinzubekommen aus Talent und Ehrgeiz und auch Geschwindigkeit. Und wenn dann noch ein bisschen Routine dazu kommt, nicht vom Alter, sondern von der Spielintelligenz, dann glaube ich, dass wir auch nächste Saison wieder eine gute Rolle spielen.
Routine hast du angesprochen, da hast du ja auch ein paar Leute drin, also auch echt junge Spieler drin, das ist das, was ich sagen wollte, so, wie ist denn das so in der Mannschaft? Das ist das wirklich so, wenn man so quasi ESA mit seinen paar Jährchen, die er auf dem Buckel hat, Hannes Albrecht ist ja jetzt auch nicht, der ist auch einer der älteren, ich sag mal, Führungserfahreneren inzwischen, ESA fällt ja eh völlig raus, was das angeht, das ist ja wirklich so, wie ist da so die Dynamik, kann man sich das vorstellen? Da kommen ja teilweise 18-Jährige ran und dann hast du halt jemand, der sehr alt ist, was das angeht, aber noch fit ist und aber auch Leute, die schon so ein bisschen Führer sind. Wie stellt man sich das so vor? Weil das ist, glaube ich, wie ist das so in der Kabine und auch wenn die privat rumhängen? Ist das da, merkt man da den Unterschied oder ist das so eher?
Ja, ich glaube schon, ich kann es ja aus meiner Zeit, wo ich noch aktiv gespielt habe, genauso sagen, wenn junge Spieler kommen, die junge wilde Spieler, die denken immer, sie können die Welt einreißen von einem Tag auf den anderen. Da ist schon wichtig, dass die Älteren mal ein bisschen den Ton angeben. Also die Hierarchie in so einer Mannschaft ist immer wichtig. Dann hast du welche, die schon lange am Ort sind, die schon wirklich viel Routine haben, was diesen einen Spielort angeht. Du hast so ein paar Führungsspieler und so ein bisschen eine Hierarchie in der Mannschaft, die wichtig ist. Und gut ist, wenn das funktioniert. Deswegen sind wir immer bedacht, dass wir möglichst viele von der Mannschaft behalten können und nicht jedes Jahr das wieder von Neuem entwickeln müssen, sondern bei uns stimmt die Hierarchie, der Teamgeist und so weiter und neue Spieler, die dazukommen, die werden dann in diese Gemeinschaft aufgenommen und die kriegen dann schon ihren Platz.
Das klingt doch auf jeden Fall nach einer guten Saison, beziehungsweise das wird auf jeden Fall wieder interessant, wie sich das alles, glaube ich, entwickelt und ja, also ich bin auch gespannt, wie alles denn dann so kommt. Ich würde mal zu den Fanfragen kommen. Ja. Von Else Klingster fragt, hast du dir ein Ziel gesetzt, bis wann du mit dem Verein aufgestiegen sein willst?
Na, wenn man mich das vor Corona gefragt hätte, hätten wir gesagt, wir wollen die nächsten 2-3 Jahre dieses Ziel erreichen. Jetzt würde ich ganz gerne die Handbremse anziehen und warten, wie sich das alles entwickelt und dann auf die Frage nochmal antworten.
Die gute Franzi fragt, welcher Spieler macht in der Kabine die meisten Witze?
Ach, das ist eine gute Frage. Ich bin nicht so oft in der Kabine. Theoretisch dürften ESA und Eichi sich da die Waage halten.
Die Frage fand ich auch gut. Wie steht deine Frau zu dem, was du tust?
Ja, sehr gut, glaube ich, weil inzwischen arbeitet sie ja auch hier mit und schaut, dass sie das Ganze mit anschiebt. Deswegen, glaube ich, ist sie sehr einverstanden mit dem Job.
Wie ist die Atmosphäre nach einer Niederlage in der Kabine und so quasi nach dem Motto, auch wie motiviert ihr euch da oder was passiert da, wenn ihr verloren habt und irgendwie, ja genau.
Ich glaube, das kommt immer darauf an, wie das Spiel lief, nicht wie das Ergebnis aussieht. Man kann verlieren und hat trotzdem ein sehr geiles Spiel gemacht und hat alles reingehauen und dann ist das eine relativ kurze Ansprache und dann ist klar, okay, Mund abwischen, morgen geht's weiter. Wenn es natürlich so Spiele sind, wo man auf gar keinen Fall verlieren darf und wo auch die Einstellung nicht gestimmt hat, dann ist dementsprechend die Stimmung danach ein bisschen schlechter.
Ab wann kann man sich denn bei den Ice Fighters anmelden? Also quasi als, ich möchte jetzt spielen, als Spieler jetzt. Nicht bei dir wahrscheinlich direkt im Team, aber so als Jugendspieler würde ich mal erst was sagen, fragt hier der Leon, ab wann darf man bei den Ice Fighters spielen?
Okay. Nachwuchs kann man eigentlich, man kann mit Eishockey anfangen, wenn man so 3-4 Jahre alt ist. Da kann man versuchen, die ersten Schritte zu machen. Da kann man beim Leipziger Eissportclub, beim LEC, sich zum Probetraining anmelden und kann einfach dorthin gehen und gucken, ob einem das Spaß macht. Wenn man ein bisschen älter geworden ist, wird das Ganze schon schwieriger. Ich glaube, das späteste Alter, mit dem man anfangen sollte, ist so, wenn man so ein bisschen koordinativ vorgebildet ist, zwischen 8 bis 9 Jahren so. Aber das ist schon echt spät. Die meisten fangen deutlich eher an. Bei den Ice Fighters spielen, heißt bei mir in der Mannschaft spielen, geht erst, wenn man wenigstens 16 Jahre alt ist und man muss halt auch eine gewisse Qualität mitbringen.
Das dementsprechend. Die letzte Frage noch von André Berger. Welches Hockey willst du in der kommenden Saison spielen?
Ja, am liebsten das, was wir die letzten Jahre schon versucht haben aufzubauen, diesen Ice Fighters Mythos. Es muss einfach eklig sein, gegen uns zu spielen. Wir wollen mit 4 Reihen, mit viel Tempo, mit viel Körpereinsatz am liebsten die Gegner so kaputt machen, dass wir sie dann aus der Halle spielen können. Nur nicht andersrum.
Das klingt doch nach einer guten Idee. Ich bedanke mich für das wunderbare Interview. Das ist auch schon wieder für dieses Mal. Nächstes Mal haben wir dann, glaube ich, einen Spieler, soweit ich das mit Isabel abgesprochen hatte. Dann nehmen wir uns mal jemand aus seiner Mannschaft vor. Und hast du noch irgendwas an die Fans zu richten, was du noch abschließend sagen willst?
Ja, in erster Linie natürlich bleibt gesund. Das ist mal das Allerwichtigste. Bleibt uns treu, drückt uns die Daumen und wir schauen, dass wir alles so hinstellen und so vorbereiten können, dass erstens eine Saison überhaupt anfangen kann und zweitens, wenn es soweit ist, dass wir dann auch eine richtig geile Saison spielen werden.
Wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal.
Danke. Ciao.